Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 176 vom 14. Januar 2026, direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube. Und die Katrin sitzt in der ersten Folge des Jahres mit mir in Jena. Hallo Katrin, grüß dich.
Hallo zusammen. Moment, ich wusste gar nicht, dass ich da sitze. Wo bin ich denn?
Wo bist du? Kann ich nicht erkennen, weil du wieder mal deinen Hintergrund ausgeblurrt hast und mich fernhalten willst, einmal von deiner lieben Mutti. Hallo, liebe Grüße, Katrins Mutti. Und von den Backstreet-Boy-Plakaten, die hinter dir hängen. Wo bist du, Katrin? Erzähl's uns.
Ich glaube, jetzt kann sich das schon jeder und jede denken. Ich bin wieder im heimischen Kinderzimmer. Herr Christoph hat das auch gesehen, auch mit ausgeblurrtem Hintergrund. Das ist nämlich alles so im Orangeton gehalten hier. Das war damals eine grandiose Idee meinerseits, alles, auch die Decke in Orange zu streichen. Warum nicht?
Das ist die Zeit, so früh 2000er, da war diese Farbkombination Orange und Blau. Das war auf jeden Fall hip zu dieser Zeit. Hat man gerne genommen. Kommt, nehme ich mal an, aus diesen Jahren, oder?
Nee, da war ich ja erst zarte 4 2000. Nee, ich habe mir das so mit 15 in den Kopf gesetzt.
Ach was, das gibt's ja nicht. Na, warst halt ein bisschen spät dran.
Spätzünder.
Also was Designs angeht zumindest, Katrin. Aber darüber wollen wir nicht urteilen an der Stelle. Das ist ja, liegt ja überhaupt nicht in unserer Kompetenz. Was in unserer Kompetenz liegt, ist in der ersten Folge des Jahres natürlich sich mal die Frage zu stellen, was gibt's denn so für Vorsätze? Katrin, pflegst du das? Neujahrsvorsätze eher nicht? Was wird 2026 für dich oder geht's für dich einfach ganz normal weiter?
Also ich habe mir jetzt keine konkreten Vorsätze vorgenommen, muss ich ehrlich sagen. Pflege ich auch nicht so. Ich denke mir, es geht munter weiter. Es soll so bleiben, wie es war. Hauptsache, ich mache das, was mir Spaß macht. Das ist der wichtigste Vorsatz. Und irgendwie Zufriedenheit. Ich habe tatsächlich mal 3-4 Jahre in Folge, es gibt so ein Year-Kompass, also so ein Jahreskompass, wo man spezifische Fragen beantworten kann zum Jahr, was jetzt beendet wurde, aber auch zum zukünftigen Jahr, was man sich so erhofft. Da habe ich mir mal ausführlich Gedanken gemacht und dann sollte man auch so ein Wort auswählen, was irgendwie prägend fürs nächste Jahr sein sollte. Und dann habe ich immer Zufriedenheit hingeschrieben und das ist mir jetzt auch noch wichtig. Hast du denn Neujahrsvorsätze, Christoph?
Nein. Ich mache das nicht, also außer wieder mit dem Rauchen anfangen und mehr saufen, das ist vollkommen klar. Aber nee, ich mache sowas grundsätzlich nicht, weil das ist, also dieser Jahreswechsel, der ist ja mehr oder weniger willkürlich, der könnte sich ja an ganz anderen Zeitpunkten des Jahresablaufs, der Bewegung der Sonne, der Erde um die Sonne orientieren. Nee, das mache ich nicht. Also ich mache munter weiter, sage ich mal. Ich nutze diese Zeit zwischen den Jahren immer, um viel wegzuschaffen. Aber für mich ist, also ich kann mir ja individuelle Ziele immer setzen. Ich brauche dafür ja eigentlich keinen Jahreswechsel, ja. Wenn ich merke, okay, bei mir läuft XY nicht richtig und da weisen mich verschiedene Leute drauf hin, dann muss ich das möglicherweise auch unterjährig mal abstellen und mal da einen Cut reinlegen, ja. Und das, die Devise verfolge ich. Aber ich habe natürlich auch Verständnis, wenn ihr da draußen jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe mir jetzt das mal zum Anlass genommen, den Jahreswechsel, und mir mal besonders was vorgenommen, dann unterstützen wir euch natürlich dabei und wir werden euch in diesem Jahr wieder wöchentlich mit neuen, tollen Folgen bespaßen. Wir haben jetzt vor der Aufnahme schon gesprochen, was wir so an externen Gästen reinholen und dies und jenes. Es sind wieder Lehrbuchfolgen geplant, Soil Talks, da haben wir eine riesige Liste mit tollen Inhalten, habt ihr uns auch zugearbeitet. Und ich glaube, man kann an der Stelle auch sagen, dass es so ein paar Calls to Action geben wird. Also es wird für euch auch die Möglichkeit geben, sich hier mehr zu beteiligen über große Teile des Jahres tatsächlich in verschiedener Weise. Nächste Woche starten wir da mit dem ersten Announcement. Und ich glaube, das reicht erstmal fürs Vorgeplänkel, Katrin, weil du bist ja sehr wichtig in diesem Podcast, so wie alle Mitglieder des Ensembles. Und deswegen habe ich dir was mitgebracht heute, Katrin, nämlich den Taschengarten. Der Taschengarten ist eine Werbung, die ich an der Stelle mache, die aber nicht bezahlt ist, das muss ich sagen, sondern das ist etwas von unserer lieben Hörerin Kati, die mal gefragt hat, ob ich den probehalber einfach lesen würde und ihn dann hier im Podcast vorstellen möchte. Das habe ich getan und habe ihn wirklich für gut befunden. Also hier an der Stelle vorgestellt, weil für gut befunden, und hat natürlich auch was mit dem aktuellen Thema der Folge zu tun, das Katrin dann präsentieren wird. Der Taschengarten ist ein politischer Gartenkalender. Das kann man, denke ich, so sagen. Politisch ist er deswegen, weil er nicht nur dieses klassische Kalendarium enthält, also wirklich bei der Planung von Terminen und Abläufen im Garten hilft, sondern weil er eben auch darüber hinaus Fachinformationen und teilweise auch ökologisch-politische Statements enthält. Ich glaube, das kann man so sagen. Also was man mit dem Taschengarten gemeinsam bekommt, ist eben immer auch ein Hinweis auf aktuelle Diskussionen, die sich so im ökologischen Gartenkontext, im Kontext von bestimmten Ökosystemen abspielen. Und deswegen hat dieser Taschengarten auch jedes Jahr ein bestimmtes Motto oder Oberthema, was er mitkriegt. Und ich habe hier den Taschengarten 2026, der also sich definitiv Anfang des Jahres noch lohnt. Und der hat das Thema kluge Wassernutzung zwischen Trockenheit und Starkregen. Also ein Thema, was uns auch hier im Solcast schon an verschiedenen Stellen immer mal beschäftigt hat. Also diese Diskrepanz zwischen einerseits extrem ergiebigen Niederschlägen und andererseits eben auch Dürreperioden, wo Niederschläge entsprechend ausbleiben, was im Kontext des Klimawandels immer eine Rolle spielen wird. Ja? Und solche Themen von Jahr zu Jahr werden Taschengarten entsprechend in den Fokus gestellt. Und was man bekommt, ganz konkret in diesem Taschengarten, sind eben diese Hintergrundinformationen, ergänzende Informationen zum Gärtnern, hier auch entsprechend ergänzende Informationen zur Wassernutzung. Was man auch bekommt, das ist quasi gleich umschlagseitig abgedruckt einmal, ist ein ausgearbeiteter Gartenplan. Also eine räumliche Planung des Gartens in insgesamt, muss ich mal schauen, das sind 4x3, 6, 8, in insgesamt 32 Parzellen, Gartenparzellen, die sich über 40 Quadratmeter erstrecken und die beliebig auf jede beliebige Gartengröße quasi auszudehnen sind und die auch eine Anbauplanung beinhalten. Ja, also wenn man im Besitz eines Kleingartens ist oder eines anderen Fleckchens Erde, wo man entsprechend gärtnern will, hat man hier schon die fertige Anbauplanung. Und Vielfalt sichert den Ertrag. Das ist hier ein wichtiges Motto, Taschengarten. Das heißt, es ist keine Monokultur vorgesehen, sondern es ist wirklich auf jeder Parzelle eine andere Fruchtfolge vorgesehen und die wandert auch von Jahr zu Jahr. Ja, also wenn man sich den Taschengarten 2027 anschafft, dann werden entsprechend andere Kulturen auf den kleinen Flächen angebaut. Und ein Kalender ist es auch, wenn man natürlich für jede Kalenderwoche ein eigenes Kalenderblatt mit hilfreichen Zusatzinformationen hat. Und Katrin, wann hast du nochmal Geburtstag? Es ist im Mai.
Am 27.
Am 27.
Das ist auch ein bedeutendes Jahr. Ich habe jetzt vorhin Preis gegeben, ich war 4 Jahre.
Oh nein. Oh nein.
Naja, dieses Jahr wird die 20 beendet.
Ach du gute Güte. Das wollte ich jetzt gar nicht. Katrin weint gerade.
Ja, ich muss mich kurz stumm schalten.
Aber ich wollte nur mal exemplarisch quasi in deine Geburtstagswoche, das ist die Woche vom Pfingstmontag, die 22. Kalenderwoche, reingehen. Da hast du dann halt auf der einen Seite dieses typische Kalenderblatt, da kannst du dir Notizen machen. Aber auf der anderen Seite sind eben auch immer wirklich nützliche Zusatzinformationen drin. Hier geht es zum Beispiel um den Mangel an Mulchmaterial. Das passt ja möglicherweise auch zur heutigen Folge. Also was für ein Zufall, ja? Mangel an Mulchmaterial. Was macht man quasi, wenn einem der Mulch ausgeht im Garten und das auch noch mitten im Gartenjahr? Ja? Spoiler, hier ist ein Rasenmäher abgebildet. Möglicherweise kann man damit irgendwas machen, ja? Steht dann in diesem Text drin. Ich will da nicht zu viel verraten, ja? Aber so hat man immer praxisnahe Tipps von Woche zu Woche. Man kann die auch auf einmal lesen, aber man kann sich auch von Woche zu Woche begeistern lassen. Und was zusätzlich zu diesen inhaltlichen Informationen und Anregungen noch enthalten ist, sind natürlich auch Praxistipps zum Gärtnern. Ne? Zum Beispiel in deiner Geburtstagswoche, Katrin, da ist der Grünkohl dran. Da kannst du anfangen, den Grünkohl anzuziehen, damit du den dann entsprechend zu späterer Jahreszeit ernten kannst. Und daran wirst du in deiner Geburtstagswoche dann entsprechend erinnert. Ja. Also das ist, was dieser Taschengarten hier leisten kann. Und er wird hier, wie gesagt, empfohlen, wirklich aus Überzeugung, weil er gerade praxistauglich ist und für euch, wenn ihr da Bock drauf habt, sicherlich viele Informationen bereitstellt. Und das Schmankerl habe ich mir für den Schluss aufgehoben, weil die Kathi hat uns gefragt, höflich, und ich habe das auch zugesagt, ob der Soulcast Taschengarten 2027 eine Rolle spielen könnte. Und nach kurzem Überlegen und der Lektüre des Taschengartens habe ich dem zugestimmt. Also findet man dann auf einer informativen Seite in irgendeiner Kalenderwoche entsprechend auch Infos zum Soulcast ab nächstem Jahr. Wenn ihr weitere Informationen zum Taschengarten haben wollt, zu den Verfasserinnen des Taschengartens, zu allen Menschen, die dazu beitragen und natürlich auch zur Gärtnerei Rübchen, ich kann es einfach mal sagen, die einfach ein tolles Projekt ist und tolle, unterstützenswerte Sachen macht, habe ich euch einen Link in die Shownotes gepackt. Schaut da gerne mal vorbei und wenn ihr mögt, dann organisiert euch doch auch noch einen Taschengarten. Es ist noch nicht zu spät. Das Jahr hat gerade erst angefangen.
So ist es. Ich habe mir den Taschengarten auch mal ein bisschen angeschaut, also als PDF-Version, und fand ihn wirklich sehr schön gestaltet auch. Also es ist irgendwie, man merkt, da ist viel Herzblut reingeflossen. Es gibt auch ganz viele so kleinere Skizzen, auch farbig, die das irgendwie ziemlich ansprechend machen. Also kann ich auch nur die Empfehlung von meiner Seite noch aussprechen. So, und wir wären ja nicht der Soulcast, wenn wir nicht auch serviceorientiert handeln würden. Und die liebe Kathi vom Taschengarten hat uns noch ein paar Fragestellungen mit auf den Weg gegeben, die sie gerne im Zuge des Soulcasts mal beantwortet hätte. Und ich habe mir das im Vorhinein mal durchgelesen und mir eine konkrete Fragestellung rausgesucht für die heutige Folge. Da geht's nämlich um das Thema Überdüngung durch Kompost. Und Kathi hat uns damals per E-Mail geschrieben, dass wohl das eine relativ weit verbreitete These ist, dass man ja durch Kompost eigentlich gar keine Überdüngung machen kann, weil Kompost, da sind ja alle Nährstoffe organisch gebunden. So, Christoph, was hältst du denn von dieser These?
Da muss ich mir erstmal Gedanken machen, was eigentlich Überdüngung ist. Das wäre so mein erster Schritt. Würde ich jetzt mal sagen, die Dosis macht das Gift, so rum, ja. Also alles, was ich an Düngemitteln, an Nährstoffionen, whatever, in die Bodenlösung gebe, kann natürlich auch zu viel sein und dann in dieser Menge auch möglicherweise schädliche Auswirkungen haben. Und dann gibt's ja auch noch die Nährstoffkonkurrenz, also dass verschiedene Nährstoffe miteinander konkurrieren. Die Liebig'sche Tonne heißt das, glaube ich, ne? Also es ist immer der Nährstoff limitierend, der eben im Vergleich zu anderen am geringsten verfügbar ist. So. Das heißt, wenn ich jetzt einzelne Nährstoffe pushe, dann kann das trotzdem zum Versagen des gesamten Systems führen, wenn eben ein anderer Nährstoff, den ich nicht gepusht habe, nicht da ist. So, das ist so meine Definition von Überdüngung. Katrin nickt.
Ja, also ich glaube, die Idee, also habe ich mir das zumindest erschlossen, dieser These ist, dass Überdüngung durch den Kompost nicht stattfinden kann, weil dadurch, dass es organisch gebunden ist, es halt zeitversetzt freigesetzt wird. Und dann entsteht halt nicht dieser Peak, der vielleicht entstehen würde, wenn man jetzt mineralischen Dünger nur hinzugibt.
Ja.
Aber würdest du die These unterstützen oder siehst du das anders, Christoph?
Ich kann nur aus dem Bauch heraus, ja, das ist jetzt ein Bauchgefühl, was ich äußere, hätte ich diese These unterstützt eigentlich. Nur weil das eine Dynamik ist, die sozusagen das System Boden regelt, das heißt, die Bodenlebewesen mineralisieren ja den Kompost auch erst. Und hätte ich gesagt, dass das schon so eine Pufferwirkung hat.
Okay, interessant. Ja, dann beschäftigen wir uns doch mal mit der These, weil die liebe Kathi, wie sie schon leicht angespoilert hat, hat sich nämlich auch schon mit der These beschäftigt und die ist mal aufgefallen. Also gerade in so Marktgärten, wie sie einen hat, also das sind ja so kleinere Anbaugärten, wo man eben viele verschiedene Gemüsearten anbaut, da gibt man meistens eine ziemlich dicke Kompostschicht auf die Felder auf oder auf die Beete besser gesagt. Die ist so meistens so 10 bis 15 Zentimeter dick. Und ihr ist es mal passiert, dass sie das ausgebracht hat und ihre Tomatenpflanzen ziemlich darunter gelitten haben, in dem Sinne, dass sie eigentlich gar keine Früchte mehr getragen haben. Also die sind dann in die Höhe geschossen, haben viele Blätter produziert, aber eigentlich keine Tomaten mehr. Das ist natürlich schlecht, gerade wenn man halt ein produzierendes System hat und irgendwie auch was verkaufen möchte. Und sie hat sich dann halt mal hinterfragt und würde jetzt gerne von uns wissen, ob das denn an der Überdüngung liegt und wenn ja, warum. Und tatsächlich habe ich mich noch nicht so wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ich hätte jetzt laut Bauchgefühl eigentlich am Anfang gesagt, Überdüngung würde stattfinden, auch durch Kompost, weil ja, es ist halt nicht immer das Motto, viel hilft viel, das geht ja meistens nach hinten los. Ich habe nämlich auch an den Spruch von dir gedacht, Christoph, allein die Dosis beziehungsweise die Menge macht das Gift.
Ja.
Genau, das hatten wir schon in der Toxikologie-Vorlesung hier, Theophrastus Bombastus von Hohenheim hat das schon gesagt.
War das nicht Galen, der römische Arzt Galen, der das gesagt hat?
Nein, hier Theophrastus war auch bekannt als Paracelsus. Das haben wir eingetrichtert bekommen in der Toxikologie-Vorlesung.
Stimmt.
Keine Sorge, Christoph.
Okay, alles klar. Paracelsus, nicht Galen. Alles klar, Entschuldigung.
Ja, und dann habe ich mal irgendwie angefangen, ein bisschen zu googeln, ein paar Literaturquellen rausgesucht und mich an meine eigene Zeit auf der Farm in Kanada zurückerinnert und mal genauer hinterfragt, was wir da eigentlich verwendet haben als Düngemittel und was das mit den Pflanzen gemacht hat. Am Anfang habe ich mir erstmal nochmal angeschaut, was jetzt eigentlich die Charakteristiken von einem Marktgartensystem sind. Also ich habe es kurz mal angesprochen, aber nur, um alle Eigenschaften nochmal aufzuzählen. Also es ist meistens so, dass halt kleinskalig relativ viele verschiedene Gemüsearten angebaut werden. Das heißt, die Effizienz ist relativ hoch und meistens wird die Arbeit, also auch die Bodenbearbeitung, manuell durchgeführt. Also man hat halt keine großen Maschinen, dadurch, dass alles relativ kleinskalig ist. Und in der Regel wird auch konservierende Bodenbearbeitung angewandt. Also das hatte auch Kathi geschrieben, dass sie überwiegend regenerativ arbeitet und das bezieht sich ja im größeren Sinne darauf, dass man halt nicht normal pflügt, den Boden umwälzt, die Struktur zerstört und so weiter, sondern dass man eigentlich entweder im Direktsaatsystem arbeitet, dass man eben die Samen direkt in den Boden einbringt, ohne es vorher zu pflügen, oder halt andere Bearbeitungsmethoden anwendet, wie zum Beispiel diese Kompostschicht von 10 bis 15 Zentimeter. Und dann ist natürlich im Marktgartensystem das auch so, dass man, wenn man Dünger verwendet, eben biologischen Dünger nur verwendet, also zum Beispiel Kompost, aber es gibt ja auch noch andere biologische Dünger. Und nur mal so, fand ich das eigentlich ganz interessant aus Eigeninteresse so. Meistens hat so ein Marktgartensystem relativ geringe Investitionskosten. Das heißt, dadurch, dass es eine geringere Fläche ist, ist es relativ attraktiv, auch so gerade für Berufsaussteiger, sage ich mal, die sich vielleicht einen anderen Karriereweg anschauen. Das sieht man schon auch immer mehr in Deutschland, dass es halt sogenannte solidarische Landwirtschaften gibt, also Solawis, wo man auch mal Gemüsekisten bestellen kann und so weiter. Und so wie ich das von Katis Website entnommen hat, macht sie das auch so. Genau, jetzt ist es so, bei diesen Marktgartensystemen, dadurch, dass sie halt überwiegend konservierende Bodenbearbeitung machen, dass man sich dann halt nach Alternativen umschauen muss, um die Bodengesundheit zu erhalten und gerade auch die Ernteerträge zu sichern. Und dann behilft man sich meistens eben damit, dass man 10 bis 15 Zentimeter Kompost ausbringt. Und das funktioniert meistens so, dass man im ersten Jahr diese Schicht ausbringt. Und das ist auch wirklich so, dass man sich eigentlich nur an dem Volumen orientiert. Also es geht jetzt nicht um Masse und auch nicht um den Nährstoffgehalt primär, sondern eigentlich möchte man wirklich diese 10, 15 Zentimeter einfach auf den Beeten haben. Und meistens, um halt diese Schicht dauerhaft erhalten zu können, bringt man dann in den Folgejahren 20 Millimeter, also 2 Zentimeter immer mehr auf, weil natürlich wird halt Kompost abgebaut und aber nicht komplett pro Jahr, sondern man schippt dann immer 2 Zentimeter drauf am Anfang der Saison. Und generell bietet diese Kompostdüngung, also das heißt auch auf Englisch Deep Compost Mulching, also das ist ja so Mulchen sozusagen, die bietet relativ viele Vorteile. Christoph, willst du mal einsteigen? Was denkst du, was ist das, was kommt dir in den Kopf, wenn man an so 10 bis 15 Zentimeter Kompostschicht denkt? Was ist da ein Vorteil für den Boden?
Na, ich würde sagen, er ist geschützt, ne? Also gegenüber Starkregenereignissen, also Erosion. Und aber auch gegenüber Wasserverdunstung, also Wasserverlust letztlich.
Genau, also die Wasserhaltekapazität wird auf jeden Fall erhöht. Erosionsschutz ist auch vorhanden. das fällt so unter die Sparte, die Bodenstruktur wird verbessert und durch den Kompost wird meistens auch die Porosität erhöht. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an, was der Ausgangsboden ist, aber in der Regel enthält der Kompost mehr Poren als der inhärente Boden. Und dann ist auch, also das ist, glaube ich, mit so ein Hauptgrund, warum das in den Marktgartensystemen angewandt wird. Es unterdrückt Unkraut. Das heißt, man muss halt gerade dadurch, dass man nicht pflügt, nicht noch viel manuell irgendwie während der Saison machen, wenn man so eine dicke Schicht aufbringt, weil dann eben, wenn man die ganzen Nutzpflanzen, die Samen direkt in den Kompost einbringt, damit das alles weitere an Unkraut eigentlich unterdrückt, kommt aber auch ein bisschen auf die Dicke der Schicht an. Es kommt halt auch auf die, ich sag mal, den Reinheitsgrad des Kompostes an, weil teilweise hat man da auch Verunreinigungen von Saatgut, aber das kann man im Vorhinein abklären. Und ich glaube, es gibt auch viele Marktgartensysteme, die ihren eigenen Kompost verwenden, also die machen dann ihre eigenen Komposthaufen und können das ja auch relativ gut überwachen, was reinkommt und wie lange er schon liegt und wann er dann bereit ist. Ein anderer Vorteil dieser Kompostschicht ist Krankheitsschutz. Also gerade wenn man Kompost frisch ausbringt, ist der ja relativ warm. Das heißt, Pathogene können abgetötet werden. Und gerade auch zum Beispiel, wenn man Kompost aus Grüngut verwendet, ist es besonders wirksam wohl gegen Krankheiten, weil an dem Abbau vom Holz Pilze beteiligt sind und die wiederum die bodenbürtigen Pflanzenkrankheiten ganz gut unterdrücken können. Also es sind so Antagonisten zu den bodenbürtigen Krankheiten. Und darüber hinaus ist diese Schicht halt auch einfach eine physikalische Barriere. Das heißt, wenn es halt Krankheiten gibt im Boden und man bringt jetzt die Samen aber erstmal im Kompost aus, dann sind die ja auch erstmal ein bisschen voneinander entkoppelt. Dann kann Kompost auch dazu führen, dass der pH-Wert verbessert wird. Also je nachdem, was man halt für Ausgangsbedingungen hat, führt es meistens zu einer Erhöhung des pH-Wertes. Es wird dann eben neutraler oder basischer. Dadurch, dass eben Kompost meistens einen hohen Kalziumgehalt hat und das kurbelt dann den pH-Wert an. Ein weiterer Punkt ist auch, dass die mikrobielle Aktivität durch Ausbringung von Kompost meist gesteigert wird. Dadurch, dass der Kompost ja auch lebt und viele Bodenorganismen vorhanden sind, können die eben mit der Zeit auch in den Boden übergehen und dann wird halt generell einfach das Bodenleben angekurbelt, die Mineralisierung vorangetrieben und die Bodengesundheit letzten Endes auch gestärkt. Und dann ganz klar, mit Ausbringung des Kompostes erhöht sich auch die organische Bodensubstanz im Boden. Und dadurch, dass man ja also gerade bei dem Marktgartensystem relativ viel Durchsatz hat, viele verschiedene Gemüsearten anbaut, die erntet und dann auch meistens die Ernterückstände entfernt, verliert man halt viel Kohlenstoff und das kann man über den Kompost dann ganz gut ausgleichen. Das klingt ja jetzt erstmal alles relativ positiv und es leuchtet mir auch ein, warum das eben gerade in diesem System viel verwendet wird. Was aber halt wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man sich genauer anschauen sollte, was für einen Kompost man verwendet, also was sind die Ausgangsbestandteile des Kompostes und dann eben welche Nährstoffe im Kompost vorhanden sind. Und in dem Zusammenhang ist natürlich ganz wichtig das CN-Verhältnis. Da haben wir, glaube ich, schon öfter mal im Podcast drüber geredet, aber nie in Bezug auf den Kompost. Ich muss sagen, ich war echt überrascht, dass es im Soilcast noch nie so eine richtige Kompostfolge gab, außer die Mikroplompost-Folge über Mikroplastik im Kompost. Aber umso besser, dass es jetzt mal diese Folge gibt. Und dann können wir nochmal ausführlich die Zeit nutzen, um über Kompostierung jetzt im Marktgartensystem zu reden. So, das CN-Verhältnis. Christoph, klingelt da noch was bei dir? Wie wird es denn in Bezug auf Kompost angewandt? Erinnerst du dich noch an so zwei Unterscheidungen, wenn das CN-Verhältnis größer als ist, dann passiert und kleiner, dann passiert das. Klingelt da noch was bei dir?
Nee.
Das schaut ganz verzweifelt.
Nee, gar nicht. Ich kann nur, also CN-Verhältnis ist das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff. Im Boden, in Kompost, wo auch immer, ne, das ist das Gesamtverhältnis dieser Atome zueinander. Und da gibt es natürlich bestimmte Grenzwerte, auf die du jetzt hinaus willst. Nur so viel, ein allgemeiner Zusammenhang, den ich noch herstellen kann, ist, ein großes CN-Verhältnis heißt ja, dass viel Kohlenstoff im Verhältnis zu Stickstoff da ist. Ne? Also das sind große Werte vom CN-Verhältnis. Und da ist eben genau Stickstoff der limitierende Faktor. Das heißt, wenn Mikroorganismen, alles an der Lebewelt, was sozusagen verstoffwechseln will, diesen Kohlenstoff snacken will, dann finden die den grundsätzlich ganz cool, aber sie finden ihn nicht so cool, wenn nicht ausreichend Stickstoff dabei ist. Ja, deswegen so ein CN-Verhältnis von 1 wäre, glaube ich, perfekt, sage ich mal. Ne? Aber jetzt mal aus dem Bauch heraus würde ich sagen, CN-Verhältnisse irgendwo so zwischen 6, 7 und vielleicht 15, das ist so die Größenordnung, die ich Bauch habe wieder mal.
Ja, also es war ganz gut, dass du das mit den Mikroorganismen erzählt hast. Das hat auf jeden Fall Relevanz hier, weil im zweiten Schritt geht es eben weiter. Also die Mikroorganismen finden das natürlich nicht so cool, wie du meintest, wenn weniger Stickstoff vorhanden ist. Und meistens zieht man da den Cut bei einem Wert von 20. Also alles, was unter 20 ist, hat halt mehr Stickstoff sozusagen. Und dadurch befördert das die Mineralisierung des Stickstoffes und alles über 20, dann überwiegt eben der Kohlenstoff so stark, dass der Stickstoff nicht freigesetzt wird, sondern immobilisiert wird. Weil dadurch, also wenn die Mikroorganismen das Substrat abbauen wollen, ist eben zu wenig Stickstoff vorhanden und dann nehmen sie was aus der umliegenden Bodenmatrix dazu, weil sie es sonst nicht abbauen können. Und dadurch binden sie eigentlich den Stickstoff. Und das wollen wir halt auf gar keinen Fall. Also, es kommt darauf an, was man eben bezwecken möchte mit dem Kompost. Aber meistens möchte man das halt nicht. Gerade wenn man eben Kompost als Stickstoffdünger verwendet. Weil da ist ja der Idealfall, man appliziert Kompost in die Beete und dann wird Stickstoff mineralisiert. Und das wird dann pflanzenverfügbar und das kann die Pflanze aufnehmen. Und dann kann sie wachsen und dann kann man es eben ernten. Jetzt ist natürlich die Sache in dem konkreten Fall, dass man ja echt viel Kompost ausbringt. Also ich habe mir das auch mal irgendwie angeschaut, also beziehungsweise ich habe es mir mal angeschaut, aber ich habe dann auch nochmal nachgedacht, wie wir das gemacht haben auf den Feldern. Und da war es schon so, dass, also wir haben halt, also man hat den Kompost gesehen, sage ich mal, den man auf die Beete aufgebracht hat, aber es war nicht viel, es waren vielleicht 1 Zentimeter oder so. Und so 10, 15 Zentimeter ist da ja eine ganz andere Hausnummer. Und ich hatte auch einen Bericht gesehen, da ging es um Kompostdüngung in Hausgärten in Berlin tatsächlich. Und da stand ganz fett so ein Spruch drauf von wegen, gut gemeint ist beim Kompost meist zu viel. Und sie raten dringlichst von der Ausbringung nach Augenmaß ab. Und eigentlich sollte der Kompost kaum optisch wahrnehmbar sein, wenn man den ausbringt. Also nur mal so als Referenz. Aber natürlich im Marktgartensystem hat es einen anderen Effekt und es hat halt eine andere, also die Idee ist anders, die dahinter steht. Aber jetzt sollte man sich eben anschauen, ob es denn auch schädliche Auswirkungen hat. Weil das war ja die Ausgangsfrage. Ist es jetzt hier viel, hilft viel oder halt vielleicht auch zu viel ist auch nicht gut. Und es ist so, also was Kathi bei den Tomaten bemerkt hat, das sieht man auch bei anderen Pflanzen, wenn zu viel Stickstoff vorhanden ist, gibt es so verschiedene negative Auswirkungen auf Pflanzen. Zum einen ist es eben das erhöhte generelle oberirdische Wachstum, also es gibt dann viele Blätter, ein starkes Sprosswachstum, aber auf der anderen Seite verringert die Pflanze ihr Wurzelwachstum. Und das kann halt langfristig dazu führen, dass die Pflanze nicht mehr so eine richtige Standfestigkeit hat. Und dadurch, dass sie sich, also dass die Wurzeln verringert sind, das limitiert sie auch sehr in der Aufnahmefähigkeit von Nährstoffen und auch von Wasser, weil es natürlich der Umkreis, also der Radius verringert sich ja, der Wurzeln, mit dem die Pflanze eben Einfluss nimmt. Und generell sieht man auch so ein bisschen, dass diese Pflanzen eine höhere Krankheitsanfälligkeit haben. Dadurch, dass halt einfach die Wurzeln verringert sind und irgendwie, also ich stelle mir das so vor, wie wenn halt ja, wenn man halt ins Fitnessstudio geht und ein paar Proteindrinks trinkt und dann baut man halt viele Muskeln in kurzer Zeit auf, aber nachhaltig ist es jetzt auch nicht.
Katrin, wir waren vorhin bei Neujahrsvorsätzen, ne? Ich hab den Verdacht, du hast doch einen.
Nee, Proteindrinks sind nicht so meins.
Ja, Gott sei Dank. Danke.
Man sieht ja, es ist nicht nachhaltig, auch im biologischen Sinne. Aber was auch noch eine Auswirkung sein kann, sind verzögerte Blüten und Fruchtbildung. Das hat ja Kathi auch bei ihren Tomatenpflanzen gesehen. Die hat zum Teil gar keine Früchte mehr ausgebildet und werden dann halt stark verzögert. Und wenn es halt dann zu dieser Fruchtbildung kommt, dann kann man meistens auch sehen, dass der Ertrag, also praktisch die Früchte, die man erntet, da ist die Qualität auch gar nicht so gut. Also man hat dann halt meistens so verwässerte Früchte. Und dann, das hatte Christoph vorhin ganz kurz angesprochen, dass natürlich die Nährstoffe im Wettbewerb miteinander stehen. Das heißt, wenn jetzt die Pflanze ganz viel Stickstoff zur Verfügung hat, nimmt sie halt auch viel auf und dadurch werden halt weniger andere essentielle Nährstoffe aufgenommen. Also zum Beispiel Calcium, Magnesium oder Kalium. Und dann kann das bei Tomaten zum Beispiel, bei einem Calciummangel zu einer Blütenendfäule führen. Und gerade wenn halt dann die Blüten faul werden, dann passiert auch nicht mehr viel mit der Pflanze. Also das beeinflusst natürlich die gesamte Pflanze und dann letzten Endes auch den Ertrag. Was auch interessant ist, dass gerade so Blattgemüse, also so Salat und Spinat, viel Nitrat aufnimmt. Das ist ja gegensätzlich, ich musste da nur gerade dran denken. Man sagt auch, durch Salat schrumpft der Bizeps. Ja, bei den Pflanzen, da wird mehr aufgenommen bei den Proteinen. Aber interessanterweise, warte, das Blattgemüse nimmt das auf, aber es kann es nicht umwandeln in Proteine. Das heißt, es gibt einfach viel Nitrat, aber es führt zu nichts.
Katrin, du musst im neuen Jahr nicht Muskelmasse aufbauen. Hör jetzt auf mit diesen Gedanken. Es geht hier nur um Fitness und Muskelaufbau.
Ja, also mein Ziel ist das nächste Mal, wenn wir eine Aufnahme machen, dann siehst du mich gar nicht mehr. Du siehst nur noch meine Muskeln. Ich fühle dann den kompletten Bildschirm aus.
Ja, man sieht erst die Muskeln, wenn Katrin durch die Tür kommt und 10 Minuten später dann Katrin. Nee, alles gut. Okay, also Salat lässt Muskeln schrumpfen. Das merke ich mir, ja.
Und Salat kann nicht so gut Proteine umwandeln, sieht man ja. Deswegen schrumpft ja der Bizeps, wenn man Salat isst. Das macht alles Sinn. Ja, und ein weiterer negativer Einfluss ist die Beeinflussung des Salzgehaltes, weil das Problem ist, Kompost hat halt relativ viele Nährstoffe, relativ viele Kationen und auch Anionen. Dadurch wird die elektrische Leitfähigkeit erhöht, gerade wenn die halt mobil verfügbar sind und in die Bodenlösung übergehen können. Und viele Gemüsearten haben aber eine relativ geringe Salztoleranz. Das heißt, die fühlen sich da dann halt auch nicht mehr so wohl. Also man kann sich das halt vorstellen, wenn jetzt die Bodenlösung überflutet ist mit irgendwelchen Ionen, dann ziehen sich halt manche Gemüsearten zurück oder sind vielleicht auch ein bisschen überfordert und wachsen dann halt auf jeden Fall nicht mehr so gut. Also das sind so diese typischen Auswirkungen auf Pflanzen. Nur kurz zum Hintergrund, das ist eigentlich ganz interessant. Ich habe halt wild meine Literaturrecherche betrieben und gar nicht so viel zu negativen Auswirkungen auf Pflanzen im Zusammenhang mit Kompostdüngung gefunden. Weil natürlich sagen alle immer, ja, Kompostierung ist ja super, das fördert das Pflanzenwachstum, mach mal. Und ich glaube, so viele haben sich einfach noch nicht mit den negativen Auswirkungen beschäftigt. Und ich habe dann ein Paper gefunden, das bezieht sich nicht auf Pflanzen, sondern das bezieht sich so ein bisschen auf die generelle Nachhaltigkeit von der Ausbringung von so starken Kompostschichten. Und das ist ganz interessant, weil das ist auch im Kontext des ökologischen Marktgartenbaus, haben sie sich das angeschaut. Aber das ist wirklich so das einzige Paper, was ich gefunden habe. Und das wurde von WissenschaftlerInnen von der Uni Kassel durchgeführt und das wurde 2023 veröffentlicht. Und die haben so praktisch so 3 verschiedene Methoden angewandt in dem Zusammenhang. Die haben zuerst eine Literaturrecherche durchgeführt, dann haben sie einen Feldversuch durchgeführt und dann haben sie die Ergebnisse des Feldversuches genutzt und in ein Modell eingespeist, um verschiedene Szenarien sich noch anzuschauen. Und jetzt mal, um das Paper so ein bisschen sich anzuschauen, ich will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, aber also an sich ist das Paper auch relativ kurz. ich fand es nochmal interessant, sich halt nicht nur die Auswirkungen auf die Pflanzen dann anzuschauen, sondern halt auch auf die allgemeine Umwelt. Jetzt kann man sich vielleicht schon auch denken, was vielleicht eine große negative Auswirkung auf die Umwelt sein kann, wenn man denn viel düngt und gerade beim CN-Verhältnis der Stickstoff schrillt da vielleicht Alarm. Christoph, hast du da die Idee, was eine Auswirkung sein kann?
Ja klar, Nitratauswaschung. Ja, also eine Form mineralisierten Stickstoffs ist Nitrat. Nitrat ist sehr gut pflanzenverfügbar. Pflanzen snacken sich das gerne, ist ein guter Pflanzennährstoff. Aber der ist in der Bodenlösung halt auch hochmobil und hat ein hohes Potenzial, durch Niederschläge ganz schnell ausgewaschen zu werden und gelangt dann ins Grundwasser. Und das hat dann auch negative Auswirkungen, weil diese Grundwässer dann nitratverseucht sind und eutrophieren, also diesen Nährstoff überversorgt. Und dann bilden sich da auch Bakterienkolonien und so. Und das ist nicht so gut. Mhm.
Genau so ist es. Und was halt meistens damit einhergeht, ist, dass halt im Kompost ja relativ wenig Stickstoff vorhanden ist im Verhältnis zu Kohlenstoff, aber eben auch im Verhältnis zu Phosphor bzw. Phosphat. Also nicht absolut gesehen, sondern relativ gesehen, was halt die Pflanze braucht. Und wenn man jetzt viel Kompost anwendet, dann reichert sich halt auch viel Phosphat an und auch Kalium tatsächlich. Die können halt alle nicht von der Pflanze aufgenommen werden, weil die Pflanze gar nicht so viel braucht. Und Phosphat ist halt auch relativ mobil, kommt auf den pH-Wert drauf an. Aber da gibt es auf jeden Fall auch Probleme in der Umwelt. Und die Studie hat das auf jeden Fall auch rausgefunden. Und das war eigentlich auch so die Hauptthese der Studie, um das mal ein bisschen genauer zu betrachten. Und die sagen auch in der Einleitung direkt, dass sie nicht so viele andere Literaturstudien beziehungsweise andere generelle Studien dazu gefunden haben. Und also in der Literaturrecherche, die sie durchgeführt haben, haben sie 29 Studien gefunden, die sich halt generell mit Kompostierung oder Ausbringung von Kompost als Mulch in der Landwirtschaft beschäftigen. Aber es gibt keine speziellen auf Marktgärten ausgerichtet und auch nicht im Zusammenhang eben mit dieser konservierenden Bodenbearbeitung. Also diese 10 bis 15 Zentimeter sind eher die Ausnahme von den Studien, dass sie die wirklich genauer betrachten. Und was sie herausgefunden haben, dass halt, also in den meisten Fällen wird Kompost verwendet, der von den Kommunen herstammt, also das ist so Bioabfall, und der hat halt ein relativ niedriges CN-Verhältnis, was eben dazu führt, dass die Stickstoffmineralisierung schnell voranschreitet, viel Stickstoff freigesetzt wird und dann eben zu diesen Problemen führt, was ich vorhin angesprochen hatte. Und dann aber auch zur Nitratauswaschung im weiteren Schritt. Das betrifft halt dann den ganzen mineralisierten Stickstoff, den die Pflanze nicht mehr aufnehmen kann. Und jetzt haben sie sich zuerst mal angeschaut, was irgendwie Stand der Wissenschaft ist, und im nächsten Schritt haben sie dann einen Feldversuch durchgeführt. Und da haben sie sich verschiedene Gemüsearten angeschaut, also zum einen waren es Radieschen, Spinat, Salat, aber auch Bohnen und Kohl, also einfach so ein bisschen alles, was halt in solchen Marktgartensystemen verwendet oder angebaut wird. Und sie haben dann auf mehrere Beete diesen besagten kommunalen Bioabfall ausgebracht und hatten dann als Kontrolle ein Beet, wo es eben nicht ausgebracht wurde. Und dann haben sie im Vorhinein berechnet, was denn der Stickstoffbedarf der Pflanzen ist, und sich dann angeschaut, was als Stickstoff ausgebracht wurde vom Kompost, also der wurde vorher getestet. Und dann haben sie darüber hinaus Bodenproben genommen und geschaut, was ist jetzt eigentlich an Nitrat noch vorhanden im Boden. Und dann haben sie halt so ein bisschen sich angeschaut, was ist eigentlich das Defizit? Also erstmal, was wurde ausgewaschen? Und aber auch, was wurde eigentlich zu viel verabreicht am Anfang. Und da kamen auf jeden Fall relativ große Defizite zum Vorschein. Also eigentlich haben sie bei allen Pflanzen, die sie verwendet haben, diese Stickstoffdefizite rausgefunden, dass halt viel zu viel Stickstoff appliziert wurde. Die Pflanze hat nicht alles aufgenommen und dann wurde der Rest halt ausgewaschen. Und dann haben sie das alles mal in ein Modell gepackt, weil sie sich anschauen wollten, wie wäre das denn, wenn man statt diesem Bioabfall Grünabfälle verwendet oder Holzschnitzel. Weil das Interessante ist halt, also das CN-Verhältnis steigt sozusagen vom Bioabfall zu den Grünabfällen zum Holzschnitzel. Das heißt, die Holzschnitzel haben halt am meisten Kohlenstoff im Vergleich zum Stickstoff. Da wird der Stickstoff nicht so schnell mineralisiert. Und der Stickstoff wird halt erstmal immobilisiert eher und dann von Zeit zu Zeit wird er halt mineralisiert. Also es braucht viel länger für den Abbau. Und da haben sie dann rausgefunden über das Modell, dass die Stickstoffverluste, die eben beim Bioabfall entstehen durch Auswaschung, um 44,7 bis 68,5% verringert werden können. Also 44,7 bezogen auf die Grünabfälle, 68,5% bezogen auf die Holzschnitzel. Was halt schon ein relativ großer Anteil ist. Und das fand ich halt ganz interessant, dass sie das auch mal wirklich gegenübergestellt haben, dass man einen konkreten Vergleich hat. Und was in dem Zusammenhang auch interessant ist, dass wenn man jetzt wirklich Grünabfälle verwenden würde oder Holzschnitzel alternativ zum Bioabfall, dass man dann halt auch weniger Masse braucht, weil der Kompost halt eine relativ hohe Dichte hat und Grünabfälle und Holzschnitzel haben eine geringere Dichte. Also wenn man jetzt wirklich nur nach Volumen geht, diese 150 Millimeter erreichen will, braucht man weniger von Grünabfällen und Holzschnitzel, was ja an sich auch eigentlich ganz gut wäre. Und jetzt die Schlussfolgerung von dem Paper war eben, dass eigentlich gerade in diesem Marktgartensystem sehr viele Gemüsesorten verwendet werden, die eine relativ geringe Stickstoffeffizienz haben. Das heißt, wenn man halt viel Stickstoff auf einmal zugibt, kann das nicht aufgenommen werden. Das heißt, man bräuchte eigentlich eher eine Quelle, die das halt langsam und zeitversetzt freisetzt. Aber was halt meistens passiert, um diese Gewinnmarge auch zu haben, dass halt einfach viel Stickstoff hinzugegeben wird. Und dann werden die Verluste auch nicht so richtig betrachtet, weil man sich denkt, okay, ich brauche einfach dauerhaft Stickstoff und die Pflanze nimmt sich schon, was sie braucht. Und das gerade im Zusammenhang meistens mit der erhöhten Bewässerung, die in diesem Marktgartensystem angewandt wird, führt halt zu einem vehementen Risiko der Stickstoffauswaschung. Deshalb man sich das halt genauer anschauen sollte. Und was eben auch das Problem ist eigentlich, also ja klar, Kompost hat viel Stickstoff, aber die Stickstoffmineralisierung, die erfolgt halt meistens sehr unkontrolliert. Das heißt, man kann nicht so genau vorhersagen, wann ist jetzt viel Stickstoff vorhanden. Und gerade wenn man halt die Pflanze zu einem gewissen Zeitpunkt ansät und dann auch ernten möchte, ist es relativ schwierig vorhersehbar, weil die Witterungsbedingungen ändern sich ja auch, die Temperatur ändert sich und das beeinflusst ja alles die Abbaurate des Komposts. Aber auch das führt eben mit dem Marktgartensystem dazu, dass sie einfach viel Kompost ausbringen. Weil dann haben sie halt den Puffer und denken sich, ja, es wird schon irgendwie was abgebaut werden. Bei dieser hohen Schichtdicke wird das schon funktionieren. Und jetzt haben wir ja gesehen, dass es aber auch negative Effekte hat. Und in dem Paper schlagen sie halt vor, dass man für dieses Deep Compost Mulching, also diese 10 bis 15 Zentimeter Kompostierung, eher Substrate verwenden sollte mit einer niedrigeren Mineralisierungsrate, also diesem Grünschnitt oder beziehungsweise den Grünabfällen und den Holzschnitzeln. Und dann zusätzlich für die Stickstoffquelle anderweitigen organischen Stickstoffdünger verabreichen sollte, der halt nochmal schneller verfügbar ist als der Bioabfall. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. So eine Stickstoffquelle kann nämlich zum Beispiel sein, also in Kanada haben wir sogenanntes Federmehl verwendet, was halt eigentlich fast purer Stickstoff ist. Und den kann man halt zusätzlich da hinzugeben. Man kann genau berechnen, wie viel Stickstoff ist das. Und da kann man auch besser abschätzen, weil es halt relativ homogen ist. Wann wird der Stickstoff freigesetzt, falls er nicht eh schon freigesetzt ist? Und diese Deep Compost Mulch sollte man halt wirklich eigentlich nicht als Stickstoffdünger betrachten, sondern eben als Bodenverbesserer im allgemeinen Sinne. Und die raten in dem Paper auch viel, dass man halt sich genau nochmal die Stickstoffbilanzierung anschauen sollte im Vorhinein. Es gibt da auch relativ viele Tools. Sie schlagen da ein Tool vor. Das ist so ein Decision Support Tool, also solche Entscheidungshilfen. Das heißt N-Expert. Und da kann man so ein bisschen rumspielen, was baue ich denn jetzt für Pflanzen an? Was habe ich für eine Bodenart? Was habe ich für Klimabedingungen? Was will ich für einen Dünger nehmen? Und dann kann man halt ausrechnen, wie viel braucht man eigentlich. Weil ich finde, das ist eine relativ große Komponente auch in diesem System. Gerade dadurch, dass im Marktgartensystem halt viele QuereinsteigerInnen zugange sind, die, also, und man kann halt relativ, mit relativ wenig Aufwand viel anbauen. Aber man sollte sich halt genauer informieren, was man jetzt wirklich ausbringt und was das eigentlich langfristig macht. Und gerade in dem Zusammenhang wäre es halt auch gut, wenn man wirklich mal den Boden auch untersuchen lässt, sich anschaut, was gibt's denn für Nährstoffe und wie viel Stickstoff muss denn ausgebracht werden. Und also zum Beispiel in Kanada auf der Farm haben wir das einmal jährlich gemacht. Und da war es auch ganz interessant. Also wir haben halt den Stickstoff am Ende der Saison gemessen. Also da haben wir die Bodenproben genommen, weil es halt darum geht, wie viel Stickstoff ist eigentlich noch im Boden nach der Ernte, aber bevor es ausgewaschen wird über den Winter oder potenziell ausgewaschen werden könnte über den Winter, dann hat man halt wirklich das, was eigentlich zu viel war und kann das dann auch fürs nächste Jahr verwenden und übertragen. Also ich glaube, in dem Zusammenhang ist einfach wichtig, die Planung vorab detailliert zu machen. Man kann da sicher auch vielleicht mal beraten lassen. Und es gibt auch ein paar Nachschlagewerke. Also ich habe mal zwei ausgesucht, die habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Es gibt zum einen so eine Arbeitshilfe generell, die betrachtet so ein bisschen die verschiedenen Kompostarten, wie man die ausbringen kann, was sie für ein CN-Verhältnis haben und für welchen Zweck welche Kompostart passt. Das ist vom Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft. Das ist einfach ein Dokument, ich glaube, es ist 10-seitig, kann man sich auch kostenlos anschauen. Das würde ich, also fände ich ganz gut, mal so für einen Überblick, wenn man sich das mal, das Thema generell so ein bisschen allgemeiner anschauen möchte. Und dann gibt's noch eine Webseite vom Bayerischen Land, also von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Und da gibt's halt sehr viele Tabellen, die wirklich detailliert auflisten, okay, Spinat bei der Bodenart, das ist der Stickstoffbedarf und so weiter. Und dann gibt's halt auch eine Riesengleichung am Ende, wo man halt alles einsetzen kann und am Ende dann wirklich die Stickstoffmenge hat, die man halt verabreichen sollte bei den und den Bedingungen. Also es gibt viele Ressourcen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ziemlich langwierig ist und dass halt gerade in der Praxis das mal hinten unterfällt. Aber ich meine, spätestens, wenn man halt Auswirkungen auf den Pflanzen sieht, so wie Kathi das gesehen hat, wird man sich halt Gedanken machen müssen, ob das so zielführend ist, wenn man so einen, also gerade Kompost aus dem Bioabfall ausbringt. Und ich glaube, da ist halt dann auch das Problem, wenn man den Kompost selber macht, wenn es so ein geschlossenes System ist praktisch, dass man den wahrscheinlich auch nicht testet und dann halt direkt wieder ausbringt. Generell ist es ja gar nicht schlecht, weil das hat ja dann, also das ist ja vom gleichen Ort und das hat ja auch die Pflanzen, die man halt einmal wieder anbaut, im abgebauten Zustand. Aber man sollte sich halt mehr Gedanken machen, ob es denn wirklich diese Menge braucht. Und wie gesagt, bei dem einen Bericht, was ich mal gelesen habe, ist es halt eigentlich so, dass man ja Kompost optisch kaum wahrnehmbar ausbringen sollte, was ja das komplette Gegenteil ist von dem, wie es gemacht wird. Ja, ich hoffe, ich konnte einen guten Überblick darüber geben. Also wie gesagt, es gibt nicht so viel wissenschaftliche Literatur, aber ich glaube, in dem Zusammenhang ist das gar nicht mal so schädlich, weil dann verliert man sich auch nicht so in Daten. Und ich denke halt, in dem Zusammenhang ist es einfach am wichtigsten, das CN-Verhältnis auf dem Schirm zu haben und sich zu hinterfragen, was genau will ich mit der Kompostausbringung eigentlich bezwecken.
Das ist wichtig, Katrin. Und wichtig ist natürlich auch immer, dass man das entsprechende Grundwissen hat, sage ich mal. Das sind manchmal einfach so Sachen wie CN-Verhältnis, Mineralisierbarkeit, Stickstoffverfügbarkeit und so. Dafür sind wir da. Ja, das ist unsere Rolle. Wir haben keine dreckigen Hände. Deine sind auch schön geputzt, ja. Das heißt, wir sind eher so die Theoretikerinnen und Theoretiker. So werden wir übrigens auch Taschengarten dann angekündigt. Ich habe den Text schon mal lesen können. Es ist überwiegend theoretisch, manchmal auch ganz praktisch. Vollkommen richtig, ja. Und damit dann eben in die Praxis gehen. Das war auch, glaube ich, eine Intention dieser Folge. Und mir ist jetzt die ganze Zeit eine Idee gekommen, Katrin, die möchte ich jetzt dir einfach mal präsentieren, mal horchen, was du davon hältst. Wir wissen jetzt also, dass verschiedene, sage ich mal, Materialien auch verschiedene CN-Verhältnisse haben. Das heißt auch ganz unterschiedlich, mineralisierbar sind, was den Stickstoff angeht, ne? Man könnte doch sich eigentlich so eine super Kompostmischung zusammenmischen aus eben verschiedenen Materialien, sodass man auch verschiedene Effekte hat. Einerseits Materialien mit einem relativ kleinen CN-Verhältnis, wo also der Stickstoff auch relativ kurzfristig verfügbar sind, die aber in geringerem Umfang, und andererseits aber auch ein gewisses Volumen an langfristig verfügbaren Materialien. Also du hast zum Beispiel Hackschnitzel, also gehacktes Holz, geschnitzeltes Holz, ne, oder Stroh genannt, ja, die einfach mit beigemengt werden, die diese Schutzfunktion dieser Kompostmulchschicht weiterhin erfüllen, die aber nicht sofort mineralisiert werden und die sozusagen nicht die Gefahr bieten, dass sofort eine Stickstoffüberdüngung stattfindet, ja. Das ist jetzt mal so mein Gedanke. Da könnte man sich doch so einfach aus Erfahrungswerten und aus der gärtnerischen Praxis so eine Patentmischung, so, keine Ahnung, 10% schnell verfügbar Grünschnitt, ne, und 90% mit anderen Materialien in beliebiger Zusammensetzung. Das wäre doch eigentlich eine Option, oder?
Ja, ich glaube, das wäre schon eine Option. Man müsste halt dann auch nochmal schauen. Also Pflanzen haben ja schon einen unterschiedlichen Stickstoffbedarf auch. Also kommt halt darauf an, ob man jetzt Beete teilt und mehrere Pflanzen dort anbaut oder ob der Stickstoffbedarf der Pflanzen so nah aneinander liegt, dass man auch eine Universalmischung machen kann. Aber grundsätzlich wäre das, denke ich, möglich. Was mir jetzt noch eingefallen ist, da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern, das war so auf der Farm auch so ein Ding, dass der Zeitpunkt der Stickstoffdüngung auch oft entscheidend ist. Weil gerade wie man sieht, wenn man jetzt viel Stickstoff ausbringt, dann steckt halt die Pflanze viel Energie rein, dass sie wächst, groß wird, viele Blätter hat und so weiter. Aber wenn man eigentlich möchte, dass sich die Pflanze auf die Fruchtbildung konzentriert, dann düngt man nicht mehr mit Stickstoff. Also es gibt halt verschiedene Zeiten, wo ich mir denke, vielleicht ist es nicht so einfach, die Universalmischung einmal auszubringen, weil du vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt diese 10 bis 15 Zentimeter etablieren möchtest, als dass du halt den Stickstoff wirklich hinzufügst. Aber vermutlich am Anfang der Saison möchte man, denke ich, erstmal alles ausbringen und dann kann man ja immer noch überlegen, ob man vielleicht nochmal im Verlauf der Saison separat Stickstoff hinzugeben möchte. Aber es gibt auch so Varianten, dass man Stickstoff über flüssige Düngemittel hinzugibt. Also gibt's auch organisch. Ich glaube, wir hatten da so eine Fischsuspension, dass man das hinzugibt. Ja, es gibt alles Mögliche. Das sind halt dann die biologischen Dünger, Christoph. Da stinkt es dann halt auch mal.
Ja, das ist halt so. Nee, mir ist der Gedanke gekommen, weil das ist jetzt auch ein Geheimnis, Katrin, was du noch gar nicht von mir weißt. Es ist heute die Folge der Offenbarung. Ich war tatsächlich auch mal Kleingärtner in Leipzig. Leipzig ist eine wichtige Kleingartenstadt. Ich hatte auch zwei Kleingärten nebeneinander. Es waren dann so 600 Quadratmeter oder so. Also da hatte ich schon so ein Reich. Mir ist der Gedanke gekommen, weil aus der kleingärtnerischen Praxis heraus hast du halt manche Sachen, die regelmäßig anfallen und die dich nerven. Das ist zum Beispiel Holzschnitt. Du schneidest irgendwo, keine Ahnung, Haselnuss oder so. Schneidest du ab, dann habe ich mir irgendwann so einen Häcksler besorgt, jag das durch den Häcksler, hau das auf den Kompost und stelle aber fest, okay, das ist genau das Zeug, was sich schlecht zersetzt. Ne? Eben weil entsprechend hohes CN-Verhältnis, ja, schlecht mineralisierbar und so weiter. Du hast auch trockenes Pflanzenmaterial, was man ja, wie ich jetzt las, im Winter optimalerweise dran lassen sollte, weil es da noch eine Schutzfunktion erfüllt. Aber spätestens im Frühjahr dieses trockene Pflanzenmaterial, wenn du das mal wegnimmst, hast du in rauen Mengen. Ja, also solche Sachen fallen einfach immer an. Und warum die dann nicht in einer tollen, praxistauglichen Kompostmischung zusammenführen mit leicht mineralisierbarem Material, dann ausbringen. Aber da weiß die Kathi bestimmt mehr als wir. Ist nur so eine Idee. Katrin, was habe ich heute eigentlich von dir gelernt? Das will ich dir nochmal präsentieren, dass du mit prüfendem Blick sozusagen draufschaust und mir sagst, Christoph, das hast du dir richtig gemerkt, schreib dir das so ins Büchlein. Oder aber auch sagst, nein, da müssen wir nochmal ran. Müssen wir jetzt noch eine Stunde dranhängen, hinten dran. Also ich habe erstmal was über das CN-Verhältnis gelernt und wieder mal, dass unterschiedliche biologische Materialien eben ein unterschiedliches CN-Verhältnis haben. Du hast über kommunalen Abfall gesprochen, der, also Bioabfall, so aus Biotonnen und so weiter, der tendenziell eher ein niedriges CN-Verhältnis hat, weil er auch ein bisschen schon anmineralisiert ist und natürlich aus verschiedenen Sachen besteht, Bananenschalen und so und, ja, und alles möglich. So, also da, das ist das eine Extrem und Holzschnitzel hatte ich jetzt als Beispiel gebracht, ist so das andere Extrem mit einem sehr hohen CN-Verhältnis, also einer schlechten Stickstoffverfügbarkeit. Du hast mir das Deep Compost Mulching erklärt, was nach dem Rubber Mulching, was wir vorletztes Jahr zur Weihnachtsfolge hatten, auch eine Möglichkeit ist, eben die Bodenoberfläche zu bedecken und was viele Vorteile hat. Ja, ich hatte gesagt, es reduziert natürlich die Erosion, es reduziert die Verdunstung von Wasser. Du hattest noch über Unkrautunterdrückung gesprochen, du hattest über die Bodenstruktur gesprochen, die durch organische Substanz grundsätzlich verbessert wird und auch so über thermische Sachen, ne? Also der Boden kühlt nicht so schnell aus und so weiter. Das habe ich gelernt und du hast mir beigebracht, dass das CN-Verhältnis eben ein guter Indikator dafür ist, welches Kompostmaterial ich eigentlich zur Düngung verwenden sollte, ja. Und das war eben Ausgangspunkt auch für meine spinnerte Idee, sich eine Patentmischung, eine Solcast Gartenkompost Patentmischung herzustellen aus Kompartimenten verschiedenen CN-Verhältnisses. Ich hätte das eigentlich jetzt nicht sagen sollen, Katrin, ich habe gerade wieder eine Geschäftsidee, aber das machen wir dann bilateral, ne?
Was ja interessant wäre in dem Zusammenhang, dann kannst du ja gleich betrachten, wie du halt auch oder dir überlegen, wie du den Mikroplastik raushältst aus dem Kompost. Das wäre die Universalmischung, darauf abgezielt, dass die Düngung klappt und kein Plastik drin ist. Das wäre ja super.
Ja, nee, das machen wir nicht. Verkaufen wir alles mit, Katrin. Klassische Scharlatanerie. Bis das Zeug dann endlich produziert ist und bei den Leuten ankommt, ist alles wegmineralisiert und dann haben sie nur noch das Mikroplastik. Herrlich. Und genau, du hast eben was über die Stickstoffeffizienz, ne? Also in solchen gärtnerischen Systemen ist natürlich die Frage, wie kann ich Stickstoff effizient nutzen, also dass er nicht aus dem System entschwindet, ne? Und dass die Pflanzen wirklich auch optimal mit Stickstoff versorgt sind. Und diese Stickstoffeffizienz eben, die auch maßgeblich getriggert wird sozusagen durch den Zeitpunkt und die Auswahl des richtigen Kompostmaterials. Das ist, glaube ich, das, was ich gelernt habe. Bist du damit zufrieden oder soll ich das nochmal revidieren?
Nee, ich bin damit zufrieden. Ich glaube, das ultimative Urteil kriegen wir dann von Kati. Da bin ich mal gespannt aufs Feedback, ob wir jetzt wirklich die Frage beantwortet haben oder ob sie noch mehr Fragen hat. Aber also ich kann nur für mich sprechen. Kati, wenn es noch mehr Fragen gibt, hau raus. Wir haben noch mehr Folgen, da können wir noch mehr betrachten. Aber ich wäre ehrlich gespannt auf ihr Feedback, ob ihr das jetzt geholfen hat.
Kati, sag Bescheid. Kati denkt übrigens, dass die Folge nächste Woche rauskommt. So muss ich ihr gleich noch mitteilen, dass die schon also aus ihrer Sicht dann morgen rauskommt. Wir nehmen am Vorabend auf. Ja, Kati, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns den Taschengarten gezeigt hast, dass du uns so eine tolle Idee geliefert hast für eine Folge. Ich glaube, es wird nicht die letzte Praxisfolge sein. Katrin hier ist ja ausgebildete Gärtnerin eigentlich. Ne?
Ja, Gärtnerin, ich weiß nicht. Ich habe einen Kurs Farmerin. In regenerativer Landwirtschaft gemacht. Jesus. Ja.
Licht dir einen Titel. Und bald auch Bodybuilderin. Das haben wir auch gelernt in dieser Folge.
Ja, es geht ja Hand in Hand. Man braucht ja Muskeln für die Farbarbeit.
Richtig, richtig. Nee, vielen, vielen Dank, Katrin, dass du dieses Thema so schön vorbereitet hast und aufbereitet hast. Wem wir auch immer Danke sagen am Ende der Folge sind natürlich die Hörerinnen und Hörer, die uns etwas in den Hut geworfen haben, um dieses Podcast-Angebot hier fortführen zu können. Und da gehe ich über den Jahreswechsel. Hat der Leandro etwas in den Hut geworfen. Vielen Dank, lieber Leandro. Der Klaus, die Annette und auch wieder der Stefan, unser erster Hörer, der einen Dauerauftrag eingerichtet hat. Vielen, vielen Dank aber euch allen für eure Gaben. Wir werden es weise investieren. Wir haben viele Projekte in der Pipeline, die jetzt mit diesem Geld versorgt werden können und die euch hoffentlich schöne Sachen einfach an die Hand geben, die ihr dann auch nutzen könnt. Hören, sehen, schmecken, riechen, es wird's alles geben dieses Jahr.
Ich bin gespannt.
sagte sie und weiß aber schon, worum es geht. Katrin, wir werden auch diese Folge jetzt noch mit Orphonic nachbearbeiten können. Das ist ein toller KI-basierter Client, der sozusagen unsere ohnehin schon sehr schönen Stimmen noch viel schöner macht und dafür sorgt, dass sie gut konsumierbar bleiben. Es wird aber langsam eng. Also wenn ihr Lust habt und sagt, wir wollen jetzt dem Christoph aber nicht so blind Knete entgegenwerfen, sondern ihr wollt auch wissen, was damit gemacht wird, Dann schaut doch mal auf unsere Seite soilcast.de/unterstützen. Da stehen auch immer die aktuellen Orphonic Credits. Ich aktualisiere das wirklich jede Woche. Wie viel digitale Bearbeitungszeit haben wir noch? Und wenn das fast bei null angekommen ist, dann könnt ihr euch da gerne auch mal reinklicken und könnt uns sozusagen digitale Audiobearbeitungszeit spenden. Die kann ich auch für nichts anderes verwenden. Also die wird 1:1 in die Folgennachbearbeitung investiert. Da könnt ihr uns also auch unterstützen. Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr darüber hinaus noch Feedback, Anmerkungen oder Ideen habt, dann schreibt bitte eine E-Mail an info@soilcast.de. Liegt jetzt auf einem neuen Webserver, sollte sehr stabil laufen, diese E-Mail-Adresse. Da erreicht ihr uns jederzeit. Darüber hinaus sind wir auf verschiedenen sozialen Medien aktiv, zum Beispiel Blue Sky, Instagram, Facebook und LinkedIn. Die Links dazu unter jeder einzelnen Folge im Linktree habe ich auch liebevoll gepflegt. Und bitte bewertet und rezensiert doch diesen Podcast mal auf der Podcast-Plattform eurer persönlichen Wahl, die ihr jetzt gerade nutzt. Das hilft uns einfach auch, sichtbar zu werden und andere Nutzerinnen, wie zum Beispiel die Kati, anzusprechen. Kathrin, ich würde sagen, machen wir einen Deckel drauf an der Stelle. Machen wir den Mulch drüber über diese tolle Folge. Das war Soilcast Folge 176 vom 14. Januar 2026. Und die Kathrin und der Christoph sagen Tschüssi.
Tschüss.
Der Soilcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.